Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen zum Literaturagenten-Podcast, Marie. Ich glaube, wir haben beide diesmal ziemlich eindrückliche Lektüre-Erfahrungen hinter uns.
Ich habe Jasmina Resas neues Buch Die Rückseite des Lebens gelesen und dafür hat sie über 15 Jahre Strafprozesse in Frankreich besucht. Wirklich alles dabei, von Vergewaltigung, Mord, schlimmster Betrug. Und das Erstaunliche ist, Jasmina Resa sagt, das ist gar nicht so weit weg von mir und von uns. Es gibt keine Monster. Spannendes Buch.
Gar nicht so weit weg ist auch der Krieg in der Ukraine. Stefan Zwar, doch der Autor, mit dem ich über seinen Roman Die Nulllinie gesprochen habe, sagt, er muss anderthalb Tage mit dem Auto zu den Schlachtfeldern im Donbass fahren und er liefert selber seit Jahren da Material hin. Also ein Autor, der sich in gewisser Art und Weise am Krieg beteiligt und jetzt darüber geschrieben hat, mit dem haben wir auch ein ausführliches Gespräch. Aber es gibt noch heitere Themen in der Sendung, oder?
Genau, wir sprechen über Karaoke, wer sie erfunden hat und warum sie uns gut tut. Und wir gehen Eisbaden, oder Thomas?
Winterschwimmen mit dem neuen Buch von Marion Poschmann. Und dann gibt es noch ein Buch, das sich zum Vorlesen unter Erwachsenen besonders eignet. Also, nahegehende Mischung diesmal. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten, dem Podcast mit den Bücherblättern. Karaoke ist eine durch und durch japanische Erfindung, die dort in den 1960er Jahren gleich mehrfach gemacht wurde und dann nach und nach die ganze Welt eroberte. Der Japan-Experte Andreas Neuenkirchen hat jetzt ein Buch über die Kulturgeschichte von Karaoke geschrieben. Es heißt völlig losgelöst, wie Karaoke die Welt eroberte. Und wir erreichen jetzt Andreas Neuenkirchen in Tokio. Moshi Moshi, Andreas Neuenkirchen.
Moshi, Herr Böhm.
Hallo. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Mal Karaoke singen, selber singen?
Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil das auch so ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben war. Das war 2011, das war in Japan, wo man halt manchmal nicht drum herum kommt. Da bin ich mitgeschleppt worden von japanischen Bekannten zu einem Karaoke-Abend, den ich so gar nicht erwartet hatte. Das wurde zwar schon angedeutet, dass es da nach dem Essen hingehen würde, aber ich hatte das für einen Scherz gehalten, aber über Karaoke scherzt man natürlich in Japan nicht. So bin ich da gelandet, eigentlich widerwillig, weil ich überhaupt mit Karaoke nichts am Hut hatte, habe dann aber doch sehr schnell gemerkt, dass es mir Spaß gemacht hat. Und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen.
Ja, Sie schildern ja auch in Ihrem Buch, dass es eigentlich unweigerlich Japan sein musste, wo diese Erfindung gemacht wurde. Welches Verhältnis haben denn die Japanerinnen und Japaner zum Singen? Warum ist dieses Verhältnis auch die ideale Voraussetzung für die Erfindung von Karaoke?
Also meine Theorie ist ja, dass Karaoke in Japan erfunden werden musste, weil eben Japan so einen nicht nur langen, sondern auch so einen unverkrampften Zugang zur Musik hat. Also es wird einfach schon ewig überall Musik gespielt. Jede Firma hat ihre Hymne, jede Schule hat ihre Hymne und jedes Kaufhaus hat seine Hymne. Und das liegt auch schon in den Schöpfungsmythen von Japan drin, wo es sehr viel um Musik geht. Und über die Jahrhunderte war Musik einfach niemals irgendwie negativ besetzt. Das ist in christlichen Religionen zum Beispiel anders. Da war zeitweise sogar das Singen von Kirchenliedern außerhalb der Kirche verboten. Japaner hatten nie einen irgendwie so einen tabuisierten Zugang zur Musik und haben immer gerne gesungen, auch bei vielen Volksfesten. Und dass es jetzt in der Moderne so aufkam, Karaoke, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Gesellschaft schon sehr streng reglementiert wird und sich da immer Nischen sucht, wo das Individuum dann doch Individuum sein kann. Und eine dieser Nischen ist eben Karaoke. Mhm. Auch wenn es ironischerweise dann über das Singen nicht individueller Songs, sondern der Songs anderer geht. Aber eben der Ausdruck ist trotzdem noch der individuelle.
Karaoke bedeutet wörtlich leeres Orchester. Woher kommt denn dieser Name?
Der Name kommt eigentlich aus der Rundfunkbranche, was man in Deutschland Halbplayback-Aufnahmen nennt, die Radiosender zur Verfügung gestellt haben, wenn sie mit Künstlern und Künstlerinnen außerhalb der Studios gearbeitet haben. Also wenn sie mal aufs Land gegangen sind und da Konzerte veranstaltet haben, wo sie nicht jedes Mal ein Orchester oder eine Band mitbringen wollten, dann wurden halt diese Instrumentalaufnahmen gespielt und darüber wurde live gesungen. Daher kommt der Begriff leeres Orchester.
Auch schönes Partywissen, dass man das dann weiß auf der Karaoke-Party. Sie widmen das Buch Shigeichi Negishi dem Mann, der Karaoke als erstes erfunden hat. Es gibt aber auch noch andere Japaner, die als Karaoke-Erfinder gehandelt wurden und werden. Niemand von denen hat sich die Erfindung patentieren lassen. lassen. Wie erklären Sie sich das und wozu hat das geführt?
Herr Negishi hat sich ja dazu geäußert, dass das im Raum stand, dass er das patentiert, aber er meinte halt, das wäre ein zu großer Aufwand und seine Erfindung hatte damals auch nicht so den durchschlagenden Erfolg, den er sich erhofft hatte. Also die Live-Musiker haben da stark gegen gemauert, weil die meinten, die Maschine nimmt ihnen die Arbeitsplätze weg. Deswegen hat er gedacht, wenn es eh nichts wird, muss man dann auch nicht mehr noch ein Patent anmelden. Ein paar Jahre später ist es dann natürlich durch die Übernahme durch die Großkonzerne doch ein Riesending geworden. Und dann gab es noch einen anderen Erfinder, Daisuke Inoue. Das wird so als der zweite große Karaoke-Erfinder gehandelt. Auch der hatte sich's überlegt, dann aber davon abgelassen, weil er meinte, er hätte ja nur die Idee gehabt und andere hätten das dann technisch umgesetzt für ihn. Und
so viel Bescheidenheit.
So viel Bescheidenheit, ja. Und auch so ein bisschen Angst vor dem Papierkram wahrscheinlich. Aber na gut, hätte er mal machen sollen.
Sie erzählen vom weltweiten Siegeszug der Karaoke. Welche Entwicklung in welchem Land hat Sie denn bei der Recherche besonders überrascht?
Welche Entwicklung mich am meisten beeindruckt hat oder welche ich am interessantesten finde, sind eigentlich so zwei parallele Entwicklungen, eben die japanische und die westliche, vielleicht vorwiegend amerikanische. In Japan ist das Ganze ja aus den Kneipen herausgegangen, ist in eher private Räume, in Karaoke-Centern, wo man eben kein fremdes Publikum hat, sondern nur mit den Leuten singt, mit denen man sich den Raum angemietet hat. Also seien das Familie, Freunde oder Kollegen. Während halt in der westlichen Welt, angeführt von Amerika, immer noch das Bild von Karaoke das ist, dass man auf einer Bühne steht und vor wildfremden Leuten singt. Nun finden viele Amerikaner, die verstehen nicht, warum man in Japan nicht mit Publikum singt. Die können sich es nicht anders vorstellen, während das in Japan genauso ist. Die können sich nicht vorstellen, warum Amerikaner und andere Westliche sich zum Narren machen wollen vor fremden Leuten.
Was glauben Sie, Herr Neuenkirchen? Wird Karaoke, sagen wir, in den 2060er Jahren noch angesagt sein? Blicken wir in die Zukunft?
Das glaube ich schon, weil Karaoke sich ja immer weiterentwickelt. Also es entwickelt sich nicht nur technisch weiter, sondern auch gesellschaftlich weiter. Es werden immer neue Formen von Karaoke erfunden. Es ist ja nicht bei diesen Karaoke-Boxen geblieben. Es gibt ja inzwischen auch Apps und Social-Media-Geschichten, die Karaoke verarbeiten. Es hat davor die Videospiele gegeben, die auch sehr erfolgreich geworden sind. SingStar oder sowas oder Karaoke Revolution. Und wenn wieder eine neue mediale Ausdrucksform kommt, wird sich auch Karaoke die, glaube ich, aneignen.
Zum Schluss noch die Frage, was ich sehr lustig fand beim Lesen, ist, dass ja die beiden Väter der Karaoke verbindet, dass sie beide Musik liebten, ganz viel Spaß dran hatten, aber das Singen und die Musik gar nicht so besonders als Begabung hatten. Können wir also beim Karaoke vollkommen entspannt und ohne Ehrgeiz ganz schief singen, in dem Wissen, dass wir da ganz nah dran sind an der Ursprungsidee?
Das kommt natürlich immer darauf an, mit wem Sie gerade feiern, aber meine Erfahrung ist es, zumindest in Japan, dass es wirklich nur auf den reinen Spaß ankommt. Das ist eben auch der Reiz von Karaoke, das ist so ein niederschwelliger Zugang zur Musik ist und den kann man nur eigentlich nur mit Gesang haben, weil wenn man nicht Gitarre spielen kann, kann man sein Lieblingslied ja nicht auf der Gitarre nachspielen. Das wird sich überhaupt nicht danach anhören. Mit Gesang kann man immer noch so eine Annäherung schaffen. Das bietet eben Karaoke. Also jedem, der völlig unmusikalisch ist, kann damit doch seine Liebe zur Musik aktiv zur Schau stellen, ob für sich oder für andere.
Und man sollte sich dabei dann auf keinen Fall filmen lassen und sich das später anhören, sondern einfach machen. Andreas Neuenkirchen, vielen Dank fürs Buch Völlig losgelöst, wie Karaoke die Welt eroberte. Das Buch ist im Leikam Verlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 25,50 Euro.
Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Neuenkirchen.
Herr Neuenkirchen, haben Sie eigentlich einen Lieblings-Karaoke-Song?
Einen einzigen nicht, aber ich habe gemerkt, dass ich mit dem Frühwerk der Talking Heads so ganz gut zurechtkomme, gesanglich, weil das auch gesanglich nicht so sonderlich anspruchsvoll ist. Also sagen wir so Burning Down the House oder Psycho Killer oder sowas.
Psycho Killer.
Schönes Karaoke.
Qu'est-ce que c'est? Los geht's. Danke, tschüss. Alles klar.
Favorit Buch. Ein Mann, der sich den Kriegernamen Kong gegeben hat, zusammen mit einem anderen, der Ratte genannt wird. Die beiden hocken in einem schlecht geschützten Keller, irgendwo an der Front des Krieges in der Ukraine. Warum ist Kong, der in Polen aufgewachsen ist, in den Kampf gezogen? Wie erleben die Soldaten den Krieg? In Die Nulllinie erzählt der polnische Autor Stepan Twardoch über den Alltag des Krieges, den er aus eigener Anschauung kennt. Die Literaturagenten sprachen in dieser Woche mit Twardoch, der selbst wiederholt Material an die Front brachte, unterwegs mit Soldaten war und dabei selbst in Lebensgefahr geriet. Über seinen, so der Untertitel, Roman aus dem Krieg.
Thomas, du hast in dieser Woche mit Stepan Twardoch gesprochen. Wo habt ihr euch getroffen?
Ich habe gedacht, ich rufe ihn an und dachte, ich erreiche ihn in Pilchowice. in seinem Heimatort, dem oberschlesischen Kohlerevier. Aber als dann das Freizeichen kam und er ranging, hörte ich gleich Gegensprechanlage. Er war im Auto unterwegs, denn er war auf der Fahrt nach Usedom. Er hat in dieser Woche den Usedomer Literaturpreis bekommen. Prestigiös, immerhin sitzt die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk da in der Jury. Also haben wir das Interview geführt, während Stefan Twardoch nach Usedom gefahren ist. Aber das hat dem Interview selbst keinen Abbruch getan. Welcome, Stefan Twardoch.
Hallo.
Stefan Twardoch, es heißt ja immer, Autoren brauchen Distanz, um über Ereignisse zu schreiben. Zeitliche Distanz. Ihr Buch trägt den Untertitel Roman aus dem Krieg. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, die Distanz aufzugeben und aus dem Krieg zu schreiben?
I'm not so sure that I abandoned the distance. Because this novel describes things I have seen and experienced.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Distanz aufgegeben habe. Dieser Roman beschreibt Dinge, die ich gesehen, erlebt und gehört habe. Er basiert zu einem gewissen Grad auf meinen eigenen Erfahrungen. Obwohl ich kein Soldat bin und nicht in diesem Krieg gekämpft habe, habe ich viel Zeit in den Schützengräben verbracht. Die Ereignisse, die ich beschreibe, sind mir nah. Andererseits war ich dort nur Gast. Ich kann kommen und gehen, wann immer ich will. Ich begann in Kiew zu schreiben. Als ich aus dem Donbass zurückkehrte, war ich so tief in all den Geschichten, die ich von den Soldaten gehört hatte. Ich setzte mich in ein Restaurant und begann, in mein Notizbuch zu schreiben. Aber das war erst der Anfang. Das ganze Buch ist von meinem Büro aus geschrieben. Das verschaffte mir Distanz.
Sie waren ja selbst immer wieder an der Front, wir haben es schon gehört, haben Material geliefert, mit Soldaten gesprochen, sind in Gefahr geraten. Sie schreiben in einer Nachbemerkung, dass Sie fiktiv schreiben mussten, also keine Reportage, sondern ein Roman, um der Wahrheit so nahe zu kommen, wie Sie es vermögen. Welche Wahrheit meinen Sie denn genau?
This is a very open question, I would say. I'm a novelist, so this is how my workshop looks like. That's what I'm doing for the last 20 years.
Das ist eine sehr weitreichende Frage. Ich bin Romanautor, seit 20 Jahren. Ich arbeite also mit den Werkzeugen, die ich am besten kenne. Das war ein Grund, mich für die Form des Romans zu entscheiden. Der zweite ist, dass viele meiner Charaktere auf realen Personen basieren. Wenn ich Sachbücher schreiben würde, müsste ich bei der Beschreibung viel vorsichtiger sein, um ihnen nicht zu schaden. Nicht nur den Russen, sondern auch den Menschen innerhalb des ukrainischen Militärs. Die Fiktion ist der Schutzwall, mit dem ich meine Freunde schütze. Die Menschen, die ich kenne und denen ich nur Gutes wünsche. Es gibt noch einen dritten Grund, nämlich den, dass ich fest davon überzeugt bin, dass der Roman eine sehr wichtige Errungenschaft unserer Zivilisation ist. Wie die Quantenphysik oder die gotische Kathedrale. Der Roman ist eine Form, die es uns Schreibenden ermöglicht, das Leben wahrheitsgetreu zu beschreiben, vielstimmig. Ein Roman kann das Leben in all seiner Vielfalt, Tiefe und Komplexität beschreiben. Sachbücher haben ihre Grenzen. In Sachbüchern kann man das Innenleben der Figuren nicht beschreiben, weil man es einfach nicht kennt. Man kann sich nicht ausmalen, was sie fühlen. In einem Roman sollte man genau das tun.
Es gibt in Ihrem Roman Fakten, die mir so nicht bewusst waren. Zum Beispiel, dass viele der Kämpfer private Ausrüstung mitbringen. Die Hauptfigur Konya hat sogar eine eigene Drohne finanziert. Oder dass Kolumbianer in Reihen der Ukrainer kämpfen, die von den kolumbianischen Drogenkartellen dorthin geschickt werden, um zu Soldaten zu werden.
Well, there's one of them is sent by a cartel. That's the story I've heard.
Nun, einer von ihnen wurde von einem Kartell geschickt. Das ist die Geschichte, die ich gehört habe. Ich habe keine Ahnung, ob sie wahr ist. Es ist einfach eine gute Geschichte, die ich gehört habe. Um auf Ihre Formatfrage zurückzukommen. Auch hier ermöglicht die Fiktion einen breiten Spielraum. Denn ich musste die Geschichte nicht bestätigen. Ich habe sie gehört, also konnte ich sie verwenden. Aber zurück zur Wahrheit. Die meisten Kolumbianer sind nur wegen des Geldes dort. So einfach ist das.
Most of the Colombians are there just for the money.
Welche von den Fakten, die in Ihren Roman eingeflossen sind, sind Ihnen denn besonders wichtig? Welche meinen Sie, müssen wir kennen, um den Krieg zu verstehen?
The fact this war to the very to the quite large extent is based on fundraising, right? It's war, like, it's a crowdfunded war.
Es ist ein Krieg, der in hohem Maße durch Crowdfunding finanziert wird. Nach meinem heutigen Kenntnisstand sind bis zu 80% der Verluste, die den Feind, den Russen zugefügt werden, auf Drohnen zurückzuführen. Und bis vor kurzem wurden alle Drohnen, jede einzelne Drohne, privat durch Crowdfunding finanziert, zum Beispiel von Leuten wie mir. Aber auch von der großen Zahl Freiwilliger, die zusammenarbeiteten, um die ukrainische Armee mit dem zu versorgen, was sie wirklich braucht. Ich weiß, dass das ukrainische Militär mit der Bereitstellung von FPV-Kampfdrohnen begonnen hat. Aufklärungsdrohnen aber, all diese Mavics und Autos und alles andere werden hingegen weiterhin durch Crowdfunding von Zivilisten und von den Soldaten selbst finanziert. Das ist meiner Meinung nach wichtig, denn ich habe noch nie zuvor in der Geschichte von einem Krieg gehört, der so ablief.
I haven't heard about a war which looks like that before in history.
Sagt Stefan Zwadok.
Favorit? Buch.
Das ist in dieser Woche der Roman aus dem Krieg von Stepan Zwadok. Du hast ihn interviewt, Thomas, und hast mir erzählt, dass es einen bemerkenswerten Moment gab während des Interviews.
Ja, ich hatte ihn was gefragt und mitten in der Antwort sagte er, Moment, das muss ich jetzt erzählen, ich fahre hier auf der A4 in Polen und in die entgegengesetzte Richtung fährt jetzt gerade ein Transport mit Panzern an die ukrainische Front. Und das war natürlich wie eine Illustration dessen, worüber wir gesprochen haben. Ich hatte ihn in dem Moment gefragt, weil uns, die wir hier sitzen, bestens geschützt, ist es ja unvorstellbar, was der Krieg als Erlebnis darstellt, warum Menschen in den Krieg ziehen, was sie da erleben. Und das Buch fängt an mit einem Zitat aus der Ilias, also dem ältesten literarischen Text, den es gibt. Und da wird Achill vor die Wahl gestellt. Entweder nach Hause zu gehen, also den Kampfplatz vor Troja zu verlassen, auf den Ruhm zu verzichten, dafür aber ein langes Leben zu haben. Und ich habe Stepan Zwadok gefragt, ob das eine Wahl ist, die heute noch gültig ist. Also womöglich Menschen in den Krieg zieht, dass man da Ruhm erlangen kann. Und er hat Folgendes geantwortet.
There are very famous soldiers and fame is a very important currency in the war.
Es gibt sehr berühmte Soldaten und Ruhm ist eine sehr wichtige Währung im Krieg. Denn als berühmter Soldat kann man diesen Ruhm gewissermaßen gegen Dinge eintauschen, die man braucht. Zum Beispiel Zugang zu teurer Unterstützung wie einem Artillerieangriff. Als berühmter Brigadekommandeur zieht man natürlich gute Soldaten an. Denn gute Soldaten wollen unter einem guten Kommandeur dienen. Aber Ruhm muss man sich verdienen. Ruhm ist nicht etwas, das einfach in der militärischen Hierarchie liegt. Er kommt nicht mit den Streifen auf der Schulter. Man kann immer noch Sergeant sein und trotzdem sehr berühmt sein. Von den Obersten wie ein Gleichgestellter behandelt werden. Das kommt vor. Es herrscht eine andere, horizontalere, nicht vertikale Hierarchie im Militär. Aber das ist vielleicht eine andere Art von Ruhm, als Achilles meinte. Er meinte sicher den, wie er den Ratuschny-Brüdern zuteil geworden ist. Der berühmtere der beiden war ein Dichter, ein sehr junger Dichter und Aktivist, der seit 2014 kämpfte. Er fiel, glaube ich, letztes Jahr. Die ganze Nation trauerte nach seinem Tod. Seine Beerdigung in Kiew war eine Massenveranstaltung. Tausende Menschen kamen, um ihm die Ehre zu erweisen. Er hatte einen Bruder, der, glaube ich, vor 2 Monaten starb. Zurück blieb die Mutter, die beide Söhne im Krieg verlor und nun die Hüterin ihrer Erinnerung ist. Ja, sie taten, was Achilles tat. Sie erlangten ewigen Ruhm, ewige Berühmtheit. Aber sie verloren ihr Leben, sie verloren die ganze Welt. Sie verloren die Möglichkeit zu lieben, Kinder zu haben, Gedichte zu schreiben, Künstler zu sein, einfach alles. Sie verloren alles, aber erlangten ewigen Ruhm. War es ihre Entscheidung? Ich weiß es nicht. Sie akzeptierten die Möglichkeit zu sterben. Sie haben sich nicht vor der Einberufung gedrückt, sondern sich freiwillig gemeldet, weil sie kämpfen wollten. Sie haben die Möglichkeit des Todes in Kauf genommen, ihr Leben zu verlieren, um ihr Land zu verteidigen. Ich schätze, es war eine Art Wahl. Und die Mutter? Natürlich ist es eine Tragödie, aber andererseits sagt sie, ich habe sie so erzogen.
Lassen Sie uns über Ihre Figuren und deren Motivation sprechen. Konje ist ein Intellektueller aus Warschau. Er kennt das Nachdenken über den Krieg, das bis in die Antike zurückreicht. Er geht trotzdem in den Krieg. Es gibt die Figur des Dima. Dima hat als Barmann in Berlin gelebt, hat ja ein intensives Nachtleben geführt. der geht auch in den Krieg. Gibt es eine allgemeine Erklärung dafür, dass solche Männer in den Krieg ziehen? Oder führen Sie vor, dass die Erklärung dafür bei jedem Einzelnen individuell ist und nicht immer rational nachvollziehbar?
Most of the soldiers I met are anti-war. They are not fond of war.
Die meisten Soldaten, die ich getroffen habe, sind gegen den Krieg. Sie wollten ihn nicht. Sie kämpfen, weil sie müssen. Es ist nicht ihre Lebensart. Sie müssen diesen Krieg einfach führen, weil sie ein Land zu verteidigen haben. Und die Verteidigung des Landes ist keine abstrakte Idee. Es ist kein abstrakter Patriotismus. Denn sie verteidigen ganz reale und einfache Dinge, wie ihre Heimat. Sie verteidigen ihre Familie. Sie schützen ihre Familie vor Vergewaltigung, Mord und Massengrab. Denn das ist es, was die Russen üblicherweise tun, seit wir Russland kennen. Und um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, ich bin mir absolut sicher, dass die Motivation von Soldat zu Soldat unterschiedlich ist. Und die Motivation kann sich mit der Zeit ändern. Denn der erste Impuls könnte die Verteidigung des Landes sein. Dann will man kämpfen, weil man seine Freunde nicht im Stich lassen will. Denn gemeinsamer Kampf schafft eine starke Bindung zwischen Menschen. Und ich denke, diese Art von Bindung ist etwas ganz Besonderes im Krieg. Ich würde sagen, es ist eine brüderliche Bindung zwischen Menschen, die täglich dem Tod ins Auge sehen, der Möglichkeit des Todes. So kämpft man immer weiter, weil man seine Freunde, seine Brüder, seine Kameraden nicht im Stich lassen kann. Es tut mir leid, ich weiß, das klingt alles klischeehaft und vielleicht ein bisschen peinlich oder banal. Aber genau darum geht es.
I'm sorry, I know it all sounds cliché and maybe a little bit cringy or banal, but this is the reality we are talking about.
Es wirkt anfangs so, als wenn Conn eine Art Selbstgespräch führt, der Mensch, der er war, wie gesagt, ein Intellektueller in Warschau, mit dem, der er geworden ist. Wie haben Sie diese Form gefunden und was transportiert die?
But you're right, this is the inner dialogue. You can safely say that all the situation happens in Conn's head.
Sie haben recht mit dem inneren Dialog. Man kann getrost sagen, dass sich die ganze Situation in Connys Kopf abspielt. Die innere Stimme, die ihn anspricht, ist die Stimme einer ihm wichtigen Person. Und das ist eine Trauerstimme. Die Stimme liefert auch die Erklärung, warum er in den Krieg gezogen ist, der nicht sein Krieg ist. Weil er, glaube ich, Erlösung sucht. Ob Erlösung überhaupt möglich ist, ist für ihn nicht einmal sicher. Ich versuche immer, eine Erzählstimme zu finden, die den beschriebenen Dingen entspricht. Dieser Krieg wird größtenteils aus der Vogelperspektive geführt, durch die Drohne. Ich denke, diese Distanz, die ich zwischen der Erzählung und den Protagonisten aufgebaut habe, entspricht in gewisser Weise dieser Vogelperspektive auf den Krieg aus der Drohnenperspektive. Das war mein Gefühl, als ich an diesem Roman arbeitete. Jemand blickt auf Conn von oben herab.
Stefan Twardoch, Ihr Buch enthält keinen Appell, den Krieg, das Leiden zu beenden. Keine Perspektive, dass und wie der Krieg überhaupt enden könnte. Warum nicht?
Because I haven't seen the end of the war in my experience with this war. I haven't seen any perspective of ending this war. I haven't met one single soldier who would speak about the end of the war.
Weil kein Ende des Krieges in meiner gesamten Erfahrung vorkommt. Ich sehe keine Perspektive für ein Ende dieses Krieges. Ich habe keinen einzigen Soldaten getroffen, der über das Ende dieses Krieges gesprochen hätte. Wenn ich mit Soldaten spreche, höre ich immer die Stimme des spanischen Philosophen Santayana in meinem Kopf. In einem seiner Texte schrieb er über den 11. November 1918 in London, als er junge englische Soldaten und Offiziere beobachtete, die das Kriegsende feierten. Sie waren verwundet, erholten sich im Krankenhaus, hatten vom Waffenstillstand gehört und feierten. Santayana sagte, der Krieg wird niemals enden. Was er meinte war, dass der Krieg für diese Männer niemals enden wird. Er schreibt, dass nur die Toten das Ende des Krieges gesehen haben. Ich glaube, er meint damit, dass es einen tiefgreifend beeinflusst, wenn man Teil dieser gewaltigen, schrecklichen Erfahrung des Kämpfens war, wenn man mittendrin war. Die Wirkung ist so groß, dass sie einen Menschen für immer verändert, sodass er für immer dort im Krieg bleibt.
Impact is so large that it changes you in the way that you will always stay there.
Ja. Erlauben Sie zum Schluss noch eine persönliche Frage, Stepan Twardoch. Was ist Ihr Antrieb, in diesem Krieg präsent zu sein, Hilfe zu liefern, bei den Soldaten zu sein?
Well, because from where I live, in Pilchowice, in Upper Silesia, Oberschlesien, it's day and a half drive to the trenches in Donbass.
Nun, weil es von meinem Wohnort Pirogowice in Oberschlesien anderthalb Tage mit dem Auto zu den Schützengräben im Donbass sind. Nur anderthalb Tage. Dieser Krieg ist so nah an meinem Zuhause. Er ist so nah an der Grenze meines Landes. Er betrifft mich so sehr, dass ich ihn nicht ignorieren konnte. Ich verspürte diesen Drang zu helfen, zumindest auf diese bescheidene Art und Weise, die mir möglich ist. Zum Beispiel durch Spenden sammeln, den Kauf von Ausrüstung wie Autos, Drohnen, Zielfernrohren für Gewehre und so weiter. Einfach, um bei diesem großartigen und zugleich edlen Bemühen zu helfen, Menschen zu verteidigen, die so leben wollen, wie sie leben wollen. Und nicht auf eine Art und Weise, die ihnen aufgezwungen werden soll.
People who want to live the way they want to live and not in the way which would be forced on them.
May I say thank you ever so much for this talk. Good luck. All the time to you.
Thank you very much.
Der Roman Die Nulllinie, Roman aus dem Krieg, der wurde aus dem Deutschen übersetzt von, der wurde ins Deutsche übersetzt von Olaf Kühl, ist erschienen im Rowohlt Berlin Verlag. 256 Seiten kosten 24 Euro und am 5. Mai stellt Stepan Twardoch das Buch in Berlin vor im Literarischen Kolloquium am Wannsee zusammen mit seinem Übersetzer Olaf Kühl. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich diesen Winter unterwegs war, habe ich ganz oft Menschen gesehen, die bei eisigen Temperaturen unterwegs waren und in irgendwelche Gewässer gestiegen sind. Gerade heute Morgen habe ich eine ganz junge Frau beobachtet, da saß der Freund am Strand und hat die Zeit immer genau gestoppt, die sie ins Wasser gehen sollte. Und das ist ein richtiger Trend inzwischen, das Eisbaden.
Auch für dich, liebe Anne-Dore?
Also für mich ist es kein Trend, aber tatsächlich hüpfe ich immer wieder mal, auch im Winter, ins Wasser. Ich war die Woche gerade im Schlachtensee, aber nur kurz.
Denn bei den Literaturagenten haben wir heute das passende Buch für alle Eisbadenden und Winterschwimmer und auch für die, die lieber darüber lesen möchten. Anne-Dore Krohn hat Marion Poschmanns Buch Die Winterschwimmerin dabei. Hallo Anne-Dore.
Hallo.
Steigt da tatsächlich in Marion Poschmanns Buch jemand ins Eiswasser?
Ja, also da gibt es eine Winterschwimmerin, die heißt Thekla und die geht das ganze Jahr lang draußen schwimmen. Und das beschreibt Marion Poschmann sehr sinnlich. Also diese Kälte und dann die Hitze danach. Danach ist einem ja irgendwann total warm. Dann die nassen Blätter am Ufer unter den nackten Füßen. Und sie nimmt schon auch den Trend dabei ein bisschen aufs Korn. Also in diesem Buch heißt es, die Sache war plötzlich in Mode gekommen. Überall fanden sich Fotos von Leuten mit Mütze in freien Gewässern und jeder schickte ein Selfie.
Oh ja, die sehe ich auch ganz viel.
Ja, ganz viele Selfies mit Mützen in irgendwelchen Gewässern. Und Marion Poschmann definiert vor allem, was man eigentlich Winterschwimmen nennen darf. Das wusste ich vorher auch nicht. Ab 15 Grad Celsius, also Wassertemperatur, kann man vom Winterschwimmen sprechen ab Oktober. Und Eisbaden darf man nur sagen, wenn das Wasser 5 Grad oder kälter ist. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut. In Berlin-Brandenburg haben die Gewässer momentan um die 9 Grad. Also wir sind noch beim Winterschwimmen, nicht mehr beim Eisschwimmen. Und diese Thekla, muss man sagen, in diesem Buch, die gehört zu den ganz Hartgesottenen, weil die springt nicht einfach nur rein, sondern die schwimmt richtig, also den ganzen Winter lang.
Ja, die Winterschwimmerin heißt sie auch. Und der Untertitel von Marion Poschmanns Buch lautet Eine Verslegende. Was könnten wir uns denn darunter vorstellen? Besteht der ganze Text aus Versen?
Ja, tatsächlich. Also es ist auch in Versform gesetzt und Marion Poschmann hat zwar auch Romane geschrieben, am bekanntesten von ihr ist wahrscheinlich der Roman Die Kieferninseln. Damit war sie 2017 auch mal für den Deutschen Buchpreis nominiert. Aber hier schreibt sie in Versen, streckenweise sogar gereimt. Und sie ist vollkommen unbeeindruckt davon, dass dieses Genre es nicht so leicht hat. Wobei man sagen muss, dass es in den letzten Jahren ja immer wieder Sternstunden gab für die Poesie. Also Jan Wagner hat zum Beispiel mal den Büchnerpreis gewonnen für seine Lyrik. Oder Anne Susanne Weber, die hat ja vor ein paar Jahren sogar den Deutschen Buchpreis bekommen für ihren Versroman Annette, ein Heldinnen-Epos. Und Poschmann zeigt hier, Verse sind nicht automatisch verstaubt. Also man denkt ja schnell an so einen hohen Ton oder an so eine bestimmte Pose, an irgendwas Altmodisches. Was Marion Poschmann aber hier macht, ist, dass sie Tradition und Gegenwart zusammenbringt. Also das ist modern und gleichzeitig auch legendenhaft. Das ist aktuell und trotzdem traditionsgebunden. Und was mir an diesem Büchlein so gefällt, ist, dass es so ganz selbstbewusst einfach so daherkommt. Also so ein richtiges kleines Fundstück. Und Marion Poschmann macht hier einfach total ihr eigenes Ding.
Und wie klingt das dann, das Selbstbewusste? Hast du mal ein Beispiel?
Ja, also zum Beispiel vom Anfang des Buches, da steht diese Thekla gerade am Rand des Sees und macht sich fertig. Sie hängt Daunenjacke, Hose, Pullover über den Ast und dann steht da, die Socken stopft sie tief in die Schuhe, spürt mit den bloßen Füßen, wie trockenes Laub isoliert, wie es die feuchte Kälte des Erdbodens abhält, Hitzeillusion, seltsames Glück, Unterwäsche über den Ast, der Körper der schneidenden Luft ausgesetzt. Also das ist jetzt eine von den ungereimten Stellen und das kann man eigentlich lesen wie so ein Prosatext. Und was man hier auch merkt, diese intensiven Naturbeschreibungen, also Marion Poschmann ist ganz bekannt dafür, für ganz genaue Beobachtungen. Sie hat sich auch so viel um die Natur schon schriftstellerisch gekümmert, dass sie auch mal den Preis für Nature Writing bekommen hat. Und später im Buch, da reimt sie dann aber auch, da spielt sie zum Beispiel mit der mittelalterlichen Laich. Und das hat nichts mit Leiche zu tun, sondern das ist, ich muss das auch nochmal nachschauen, wie der Minnesang eine mittelalterliche gereimte Gedichtform. Ja. Und da steht Thekla am Meer, sie geht dann auch im Meer schwimmen in der Ostsee. Und das klingt dann so. Und sie war kaum von Weitem zu erkennen, nur ihre Kleider lagen auf dem Sand. Sie hatte ihre Sachen kurzerhand dort fallen lassen und begann zu rennen. Erst dicht am Saum, im Algenschaum, die Füße überspült, die Haare aufgewühlt, das Handgelenk gekühlt, den Untergrund erfühlt. Und ich finde das ganz reizvoll. Also sie behält hier auch immer wirklich die Gegenwart im Blick. Sie reimt zum Beispiel das englische Wort clean, also rein, sauber, mit dem deutschen Wort schien. Und auch inhaltlich wird es nicht langweilig, denn ab der Mitte dieses Buches begegnet Thekla irgendwann einem Tiger.
Einem Tiger?
Ja.
Ist ja auch Eisbader. Wie kommt denn bitte schon ein Tiger da ins Spiel?
Ja, ich habe auch erst mal gestutzt. Was macht der Tiger hier? Der ist entlaufen, der taucht auf einmal auf, als Thekla eben in der Ostsee schwimmt und er setzt sich dann an den Strand, in den Sand. Und ab da wird es dann fantastisch. Thekla, diese Winterschwimmerin, die steigt im Badeanzug aus den Fluten und nimmt nicht etwa Reißaus, sondern sie sucht die Nähe zu diesem Tiger. Sie schmiegt sich an ihn an. Sie liegt beim Tiger und die Welt steht still, heißt es da. Und dann liest man, und Thekla legt den Kopf an seine Flanke, sie schmiegt sich enger an ihn an, als ranke sie langsam über seinen fremden Rücken. Der Tiger rührt sich nicht, es könnte glücken, den Kosmos aus verstreuten Einzelstücken für einen Augenblick ins Gleichgewicht zu rücken. Also ich finde das auch ungeheuer humorvoll und ironisch. Da kommt dann auch die Feuerwehr, die Presse, die Polizei. Es wird berichtet über diese Frau im Badeanzug, die auf dem Tiger durch Mecklenburg-Vorpommern reitet. Und Poschmann schreibt dann, doch seien wir an diesem Punkt ehrlich, der Tiger war ein Tier und blieb gefährlich. Aber wie es dann ausgeht, ob sie da mit heiler Haut rauskommt, das kann man selber lesen in diesem schmalen, sehr besonderen Buch über Mensch und Natur, über Frau und Tiger. Also für mich eine echte Entdeckung und absolut nicht nur für Eisbadende und Winterschwimmende geeignet.
Doch seien wir in diesem Punkt ehrlich, diese Buchempfehlung war für heute unentbehrlich. Anne-Dore Krohn über Marion Poschmanns Verslegende Die Winterschwimmerin, erschienen im Surkamp Verlag, 80 Seiten, 22 Euro und jetzt wieder rein ins Wasser. Ja. Liebe Anne-Dore.
Anne-Dore, mit Tiger komme ich demnächst auch mit zum Eisbaden. Ich glaube, in der Begleitung traue ich mich das auch.
Da wird uns dann warm.
Bis bald.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Die Literaturagenten. Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Bevor wir heute zur Buchbehandlung schreiten, eine ganz, ganz herzliche Einladung an Sie alle da draußen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auch auf der Suche sind nach einem Buch, das genau zu Ihrer Lebenslage passt und zu Ihnen, dann schreiben Sie uns einfach.
Und zwar auf der Homepage der Literaturagenten bei Radio 1 und Radio 3 finden Sie einen Fragebogen. Sie werden sehen, allein das Beantworten unserer Lektüre-Fragen macht Spaß. Und dann beraten Sie unsere Buchbehandlungsbuchhandlung mit Herz und Verstand. Heute tut das Eleni Eftimio von der Buchhandlung Leseglück in der Olauer Straße in Kreuzberg. Hallo Eleni.
Hallo.
Hallo, Eleni. Wir hatten das Thema Karaoke gerade. Sag mal, du hast gestern bis nachts um 4 gesungen, oder? Deine Stimme ist im Eimer.
Ja, also ich habe nicht bis nachts um 4 gesungen, aber ich habe tatsächlich gesungen, allerdings nicht so lange. Und da ich auch die ganze Woche natürlich spreche während der Arbeit, dann habe ich so manchmal so ein paar Tage, wo die Stimme ein bisschen komisch klingt. Aber mir geht's gut, alles gut.
Eine Buchbehandlerin muss viel sprechen, das liegt in der Natur der Sache. Ja.
Eleni, pass mal auf, wir haben folgende Zuschrift bekommen von Steff und Björn. Die schreiben uns: Wir würden uns auch gern Bücher empfehlen lassen, und zwar fürs Vorlesen zwischen Erwachsenen. Wir lieben es, uns gegenseitig vorzulesen, und fanden zum Beispiel Emmas Glück von Claudia Schreiber und Jan Weilers Der Markisenmann hervorragend geeignet. Hingegen funktionieren viele Thriller und auf Länge geschriebene Geschichten oder die mit kompliziert verschachtelten Sätzen nicht so gut. Könnt ihr uns für Erwachsene geeignete, gern humorvolle Literatur empfehlen? Bevor du die Frage beantwortest, erstmal allgemein, hörst du den Wunsch öfter was zum Vorlesen unter Erwachsenen?
Ja, tatsächlich haben wir das ab und zu, und deshalb habe ich das jetzt auch gar nicht so als schwer empfunden, den beiden was Schönes zu empfehlen.
Das schenken sich oft Paare wahrscheinlich, das nächste Buch für unseren nächsten Monat, den wir zusammen lesen, oder?
Ja, genau. Also meistens Paare und irgendwie sonntags oder im Bett oder so.
Ja, ja.
Ein Traum, ja.
Ja, ich habe das heute übrigens mit meiner Freundin ein solches Buch beendet. Wir haben heute Morgen Ellen Clip von Theodor Fontane zu Ende gelesen.
Ich bin noch in der Phase, wo man Der kleine Rabe Socke vorlesen muss, und zwar selber. Also da freue ich mich schon wieder drauf, wenn das kommt, dass mir wieder vorgelesen wird. Aber kommen wir mal zurück zu den beiden, zu Steff und Björn. Welch gern humorvolle Empfehlung hast du denn für die beiden?
Also ich würde den beiden gerne das Buch Iowa von Stefanie Sargnagel vorschlagen. Und Stefanie Sargnagel nennt sich ja selbst die Königin von Wien. Und sie begibt sich 2022 zusammen mit Christiane Rösinger, unserem Kreuzberger Urgestein, auf eine Reise in die USA, in das Kleinstädtchen Grinnell im Bundesstaat Iowa.
Ja.
Dort soll sie an einer kleinen Elite-Universität Creative Writing unterrichten. Und als große Schwesterersatz quasi nimmt sie halt Christiane Rösinger mit, und die schreibt auch dann ganz lustige Fußnoten dazu. Und es geht eigentlich in dem Buch, naja, wie so in Amerika, wie das alles so funktioniert und wie die in Bars ab und zu mal abstürzen, Secondhand-Läden. Und man erfährt so einiges über den lockeren Universitätsbetrieb, und die beiden erkunden eben die Stadt. Und man fühlt sich so ab und zu an die Simpsons erinnert. Und es ist sehr lustig, ohne irgendwie ins Klamaukige abzudriften. Und das ist einfach so witzig, wie sie irgendwie von diesen riesigen Supermärkten erzählen und die Menschen und dass die alle immer so nett sind. Und also es ist ironisch, aber nicht klamaukig. Wie gesagt, es ist Stefanie Sargnagel kann das total gut mit ihrer Selbstironie. Und das Buch ist wirklich witzig und menschenfreundlich. Und es ist ein sehr schönes Buch über diese tolle Freundschaft der beiden. Also das eignet sich auch hervorragend zum Vorlesen, finde ich.
Dann schonen wir von jetzt ab deine Stimme, liebe Eleni. Vielen Dank für die Empfehlung an Steff und Björn. Stefanie Sargnagel, Iowa, ein Ausflug nach Amerika, ist im Rowohlt Verlag erschienen, 304 Seiten, kosten 22 €. Gute Besserung.
Ja.
Dankeschön.
Montag ist sie wieder in der Buchhandlung Leseglück in der Olauer Straße in Kreuzberg, und ist die Stimme wieder perfekt über Nacht hergestellt. Bis dann, Eleni.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Die Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de oder radio3.de. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Wovon träumen wir? Wovon träumen die Maschinen, mit denen wir so eng zusammenlegen? Und wie wird künstliche Intelligenz unser Zusammenleben mit diesen Maschinen verändern? All diesen Fragen geht Jonas Lüscher in seinem Roman Verzauberte Vorbestimmung nach, den wir Ihnen bei den Literaturagenten als Favoritbuch vorgestellt haben.
Und als wir ihn gefragt haben, welches Buch ihn begeistert, welches Buch ihn umgehauen hat zuletzt, da hat er uns eins genannt, dass man nicht nur Menschen wie Donald Trump oder Wladimir Putin gern mal auf den Nachttisch legen würde.
Hier liegt Bitterkeit begraben von Cynthia Fleury, ein Buch über das Ressentiment. Fleury ist eine französische Philosophin und Psychoanalytikerin, aber auch klinisch arbeitende Therapeutin. Und sie hat ein Buch geschrieben darüber, wie wir in Ressentiments hineingeraten und eben auch mit Ideen, wie wir da wieder rausgeraten aus dem Ressentiment, dass wir uns also unsere eigenen Ressentiments bewusst werden. Und sie sagt sehr richtig, dass das sehr wahrscheinlich für uns Menschen eine der wichtigsten Aufgaben ist im Leben, den eigenen Ressentiments zu begegnen. Und das ist natürlich ein Buch, was in der gegenwärtigen politischen Lage von eminenter Wichtigkeit ist. Ich glaube, man könnte ein ganzes politisches Programm aus diesem Buch heraus destillieren. Obschon es ein sehr poetisch geschriebenes Buch ist, wie man das ja schon im Titel anhört.
Der Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher empfiehlt allen, die ihre Ressentiments hinter sich lassen wollen, das Buch »Hier liegt Bitterkeit begraben« über Ressentiments und ihre Heilung von der französischen Philosophin und Psychoanalytikerin Cynthia Fleury. Die Übersetzung von Andrea Hemminger ist im Surkamp Verlag erschienen. 316 Seiten kosten 28 Euro.
Wer auch nur ab und zu ins Theater geht, kennt Jasmina Resas Erfolgstheaterstück Kunst, in dem sich drei Männer um eine komplett weiße Leinwand streiten, die einer als Kunstwerk gekauft hat. Resas Stück Der Gott des Gemetzels wurde sogar von Hollywood verfilmt mit Kate Winslet, Jodie Foster und Christoph Waltz. Die französische Schriftstellerin ist aber auch weltberühmt für ihre Romane. Babylon hieß einer. Zuletzt erschien Serge, den haben wir in einer schönen Lesung im großen Sendesaal des RBB vorgestellt. Jetzt ist ein neues Buch erschienen. Die Rückseite des Lebens heißt es. Marie, du hast es gelesen. Um welche Rückseite geht's da?
Das Buch ist eine Sammlung von Alltagsminiaturen. Also das sind kurze Texte. Mal sind es 2 Seiten, mal 7 oder 8. Und viele handeln eben von Strafprozessen, die Jasmina Resa als Schriftstellerin immer wieder beobachtet hat. In den vergangenen 15 Jahren ist sie da in verschiedenste Städte immer gefahren und hat sich da einfach reingesetzt. Für so eine Schriftstellerin ist ein Gerichtssaal natürlich ein interessanter Ort, weil da ja auch über die Geschichten der Menschen gesprochen wird vor den Taten. Ihre Kindheit, ihre Beziehungen, die zu den Taten geführt haben. An einer Stelle heißt es im Buch, manchmal ist es kein Prozess, sondern ein plötzlicher Sprung in ein Leben. Und das zu beobachten, da kann man natürlich viel draus schöpfen. Sie trifft dann natürlich auch Menschen, die ihr sonst in ihrem Leben nie begegnet wären. Und das hat natürlich auch immer was Voyeuristisches. Das hat Jasmina Resa auch in einem Interview im französischen Radio zugegeben.
Wenn man sich eine Gerichtsverhandlung ansieht, ist man immer ein Voyeur. Denn das Leben der Angeklagten wird buchstäblich auseinandergenommen. Sie werden entblößt und dann gibt es all die Zeugenaussagen. Wenn man sich Gerichtsverhandlungen ansieht, wird man zum Voyeur.
Was für Prozesse sind das denn, die Resa da beobachtet hat? Für was interessiert sie sich da besonders als Voyeurin?
Also wirklich die ganze Bandbreite. Also da ist auch mal so ein prominenten Prozess dabei, wie der gegen den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Aber sie geht eben auch ganz viel in so normale Prozesse, Strafprozesse, wo es um Vergewaltigung geht, um Mord, oft innerhalb der Familie, um rassistische Übergriffe und immer wieder auch um Mütter, die ihre eigenen Kinder töten. Das taucht mehrfach auf. Und das sind für mich die am schwersten auszuhaltenden Fälle, weil es ihr da auch wirklich gelingt, oft auf nur ein paar Seiten mit wenigen Worten die Lebensgeschichte dieser Frauen zu greifen zu bekommen und uns klarzumachen, dass unser Urteil über diese Frauen immer davon abhängt, wie eine solche Geschichte erzählt wird und wie schwierig es sein muss, über solche Fälle zu urteilen. Was Jasmina Resa aber auch macht, und das ist fürs moralische Gleichgewicht, ja, dieses beeindruckenden kleinen Buchs, finde ich ganz wichtig, dass sie diese Beobachtungen aus dem Gerichtssaal als Voyeurin anreichert und mischt mit kleinen Erzählungen aus ihrem eigenen Alltag, in denen sie sich offenbart und das so ein bisschen auszubalancieren. Und was Jasmina Resa reizt in diesen Gerichtsverhandlungen, da zeigt sich für sie die Unvollkommenheit des Lebens, genauso wie in banalen Alltagsmomenten.
C'est pour ça que j'ai mêlé dans le livre les procès avec des scènes plus
Deshalb habe ich im Buch die Gerichtsverhandlungen mit Szenen gemischt, in denen die Leidenschaften in niedrigerer Intensität erlebt werden, weil ich zeigen wollte, dass die Unvollkommenheit des Lebens an jedem Ort und auf jeder Ebene erlebt werden kann. Da gibt es für mich keine Hierarchie. Selbst in Gerichtsverhandlungen ist man sehr schnell bei sich selbst. Es ist nicht so anders. Es ist nur eine besondere Intensität der Gefühle, die wir im Gerichtssaal erleben.
Das ist auch so eine Einsicht, die sich beim Lesen von Die Rückseite des Lebens so bei mir eingestellt hat. Unter anderen Umständen könnten es genauso gut du oder ich sein, die eine Straftat begehen. Es gehört zum Menschsein dazu, sich das klarzumachen.
lag est souvent assez loin.
Die Tat an sich kommt uns sehr weit entfernt von uns selbst vor. Aber wenn man sich der Tat entledigt, sind die Figuren, ihre Geschichten uns oft extrem nah. Das wirkliche Monster, das anders wäre als sie oder ich, ich habe es praktisch nicht gesehen.
Ich habe keine Differenz. Le vrai monstre qui serait différent de vous, moi je l'ai pratiquement pas vu.
Du hast ja vorhin schon gesagt, es kommt in solchen Fällen immer darauf an, wie etwas geschildert wird. Mhm. Wie würdest du denn den Ton dieser Geschichten von Jasmina Reza beschreiben?
Also sie schreibt wirklich über die Zerbrechlichkeit unserer Leben in all diesen Miniaturen. Besonders in Erinnerung bleiben mir auch so kleine Erzählungen aus ihrer Kindheit, wie freudlos da Weihnachten gefeiert wurde oder über ihr Kinderzimmer, in dem immer alles nach dem Spielen wieder weggeräumt sein musste, jede Spur davon getilgt werden musste, dass da Kinder wohnen. Und sie erzählt auch über eine Begebenheit aus ihrer Jugend, als sie ihrer Geographielehrerin damals, einer Frau Kling, die es nicht geschafft hat, die Klasse irgendwie zum Zuhören zu bringen, ins Gesicht gesagt hat, ihr Unterricht ist langweilig, woraufhin diese Lehrerin das Klassenzimmer verlassen hat und nie wieder zurückgekommen ist in diese Schule. Mhm. Und da merkt man deutlich, wie Jasmina Reza auch mit dem eigenen Verhalten ins Gericht geht. Und wie immer kommen bei Jasmina Reza im Ton auch in die Rückseite des Lebens Tragik und Humor so zusammen in ihrem Tonfall. Die klingen da beide immer mit. Und wenn sie über ganz existenzielle Fragen schreibt des Menschseins, macht es das Besondere, dass es eben nicht düster oder morbide ist. Da schimmert immer Humor durch und es kippt niemals ins Sarkastische.
Jasmina Reza, die Rückseite des Lebens, wurde aus dem Französischen von Claudia Hamm übersetzt. Der Band ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen, 200 Seiten, kosten 24 Euro. Gerade haben wir das neue Buch von Jasmina Reza vorgestellt. Es heißt Die Rückseite des Lebens und darin mischt die französische Autorin Beobachtungen aus dem eigenen Alltag mit Beobachtungen aus Strafprozessen, die sie seit 15 Jahren immer wieder verfolgt hat. In welchen dieser Gerichtssäle werden wir uns jetzt begeben, Marie?
Nach Toulouse und zurück ins Jahr 2018, da stand dort eine Frau vor Gericht, die ihren Mann umgebracht hatte. Es ist die titelgebende Geschichte, die Rückseite des Lebens, in die wir jetzt reinhören, gesprochen von Birgitta Asheuer.
Edith Scaravetti hat ihren Mann Laurent Bacat nachts mit einer Kugel aus einer 22er Long Rifle in die Schläfe umgebracht. Eine ganze Weile lang kann ich ihr Gesicht nicht erkennen. Obwohl der Gerichtssaal klein ist und meine Sitzbank nicht weit entfernt. Das schwarze Haar zurückgebunden, der untersetzte Körper wie eingefroren, starrt sie auf einen Punkt knapp vor ihren Schuhen. Sie arbeitete in einem häuslichen Pflegedienst. Er dealte mit Drogen und installierte Schwarzhaushaltsgeräte. Sie lebten in einem Häuschen, das einmal Ediths Großvater gehört hat. Eines Morgens erzählt sie den Kindern, Laurent schlafe auf dem Wohnzimmersofa. Sie fährt sie zur Schule, dann versteckt sie die Leiche auf der Terrasse unter der Laube. Ein paar Tage später schleift sie sie, weiß Gott wie, ans Ende des Gartens, gräbt ein Loch und verscharrt sie darin. Sie lässt fast eine Woche vergehen, bis sie ihren Mann vermisst meldet. Sie behauptet, er sei ohne Handy für ein Go-Fast nach Italien gefahren. Zwei Wochen lang spielen die Kinder im Garten. Zumindest bis zu den Fliegen. Denn irgendwann verwandelt sich das Grab in eine Pestgrube mit fetten, riesigen Fliegen. Edith gräbt ihn aus und zerrt ihn auf den Dachboden. Dafür muss sie durch eine Deckenluke im Zimmer des Jüngsten. Edith schleift die verwesende Leiche des Vaters mit den Fliegen und Würmern in einem Müllsack ins Kinderzimmer. Sie steigt wieder hinunter in die Garage, sie wirft den Betonmischer an, sie klettert mit dem Beton wieder hinauf. Da er nicht ausreicht, steigt sie noch einmal hinunter. Sie klettert wieder hinauf, sie baut eine Verschalung, sie füllt sie mit der Masse, sie wartet, bis der Beton getrocknet ist, sie verputzt sie. Klein und schmächtig, wie sie in der Box steht, traut man ihr all diese Handlungen kaum zu. Der Familie des Vermissten und den drei Kindern erklärt sie weiter, Laurent sei wegen eines Geschäfts unterwegs. Als ihre Schwiegermutter sie fragt, was sie sich zu Weihnachten wünscht, antwortet sie, dass Laurent zurückkommt. Sie lügt drei Monate lang Dann knickt sie bei einer Hausdurchsuchung ein. Es ist ein seltsamer Prozess. Kaum Leute, ein fast ausschließlich weiblich besetztes Gericht, eine reg und lange Zeit wortlose Angeklagte. Die Psychologin macht ihre Aussage in Bermuda-Shorts und Lackschuhen. Der Ballistikexperte erscheint mit einem Schädel in einer Proxy-Plastiktüte. Das Gesicht des Toten wallt im Spiegel eines bewegten Gewässers. Den einen zufolge von morgens bis abends Alkohol, Joints oder gar Koks, Pedanterie, Schläge. Laut den anderen etwa seiner Mutter ein Goldschatz. Ein unabhängigerer Zeuge: er war ein guter Kerl mit einem Problem. Jetzt kommt langsam der Mann zum Vorschein, der ständig mit einer angelegten Knarre herumlief. Seine Kinder liebten ihn, seine Frau ging ein. Das Leben eines Paars ist undurchschaubar. Ein soziales Gefüge, das seine Realität bewusst verschweigt oder verbiegt.
Das war Birgitte Assauer mit einem Auszug aus dem Hörbuch zu Jasmina Resers neuem Roman »Die Rückseite des Lebens«. Das ist erschienen bei Hörbuch Hamburg. Mein Opa hätte gesagt, und jetzt ein Schnaps. Und damit genug von den eindrücklichen Momenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, machen Sie es gut.